SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Ralf Hecht. Guten Tag. Wie umgehen mit der AfD, fragt man sich. Land auf, Land ab. Und wie mit den Staatsdienern, die diesem Staat gar nicht dienen wollen. No AfD, nicht im Staatsdienst. In Rheinland-Pfalz ist die Ansage jetzt eindeutig. AfD-Mitglieder sollen weder als Beamte noch als Angestellte in den Staatsdienst aufgenommen werden. Die Verwaltungsvorschrift zur Verfassungstreue von Beamtinnen und Beamten sei grundlegend überarbeitet und verschärft worden, so Innenminister Ebling. Wie das Ganze funktionieren soll, das erklärt Matthias Zahn aus der Landespolitikredaktion in Mainz.
Indem die Regeln für angehende Beamte verschärft werden, Bewerber für den öffentlichen Dienst müssen dann künftig nach den Plänen des Innenministeriums vorab angeben, ob sie Mitglied einer extremistischen Organisation sind. Sie müssen nicht angeben, ob sie AfD-Mitglied sind, aber sie müssen eine Liste akzeptieren mit extremistischen Organisationen drauf und auf diese Weise ausschließen, dass sie dort irgendwo Mitglied sind. Und auf dieser Liste wird künftig auch die AfD stehen. Verschweigen AfD-Mitglieder ihre Mitgliedschaft bei der Einstellung und das fliegt dann später auf, droht ihnen, dass sie den Beamtenstatus verlieren, sagt das Innenministerium.
In Berlin will die schwarz-rote Koalition heute eine Enquete-Kommission einrichten. Abgeordnete und Experten sollen herausfinden, was aus der Corona-Pandemie gelernt werden kann für künftige Ereignisse. Man kann sagen, es geht nicht so sehr um den Blick zurück, sondern vor allem um den Blick nach vorn. Was Gründe hat. Heute Nachmittag stimmt der Bundestag über die Einsetzung dieser Kommission ab. Professor Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie am Helmholtz-Zentrum in München, sagte dazu heute in SWR aktuell:
Ich glaube, zum einen nochmal zu bewerten, wie sind wir in Deutschland durch die Pandemie durchgekommen? Und das nochmal klar festzustellen, würde viel Sinn machen. Denn wenn man sich Daten anschaut im Vergleich zu anderen Ländern, sind wir ja sehr gut da durchgekommen. Das heißt, wir haben ja vieles richtig gemacht. Trotzdem sicherlich nicht alles und manches kann man verbessern. Deswegen glaube ich, gibt es Themen, die man sich anschauen muss, wie man für eine nächste, mögliche nächste Pandemie einfach noch besser vorbereitet sein kann.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ein Misstrauensvotum im EU-Parlament überstanden und das, obwohl immer mehr Abgeordnete zunehmend unzufrieden sind mit ihrer Arbeit, mit ihrem Führungsstil, mit ihrer EVP-Fraktion, die inzwischen gern mal mit den Rechtsaußenfraktionen zusammenarbeitet. Aber Mitte Links will keine große Krise provozieren und so ist die nötige Zweidrittelmehrheit, die es gebraucht hätte, um die Kommissionspräsidentin zu feuern, dann trotzdem nicht zustande gekommen. Von der Leyen selbst war überhaupt nicht im Parlament, sie ist heute in Rom. Dort geht es um die Frage, wie der Ukraine jetzt schon bei der Beseitigung der Kriegsschäden geholfen werden kann. Andreas Herz.
Für den Wiederaufbau der Ukraine wird es einen eigenen europäischen Fonds geben. Das sagte Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Ukraine-Konferenz in Rom. Neben Deutschland würden sich die EU-Kommission, die Europäische Investitionsbank, Italien, Polen und Frankreich daran beteiligen. Wie viel Geld über den Fonds in die Ukraine fließen soll, sagte Merz nicht konkret. Das Ziel sei jedoch, dass private Gelder in den Fonds fließen und zwar in großem Umfang. Zudem soll es einen Topf für Fördergelder geben, der angelehnt sei an die KfW, die Deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und die Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie solle auf ein, Zitat, höheres Level gehoben werden.
Wenn man auf die USA schaut, dann schaut man ratlos. Es wirkt, als habe US-Präsident Trump ein ziemlich klares Bild der Welt. Alle tanzen nach meiner Pfeife, jetzt. Und das in Großbuchstaben. Das ist nicht unproblematisch. Mal freundlich formuliert und wird nicht besser, wenn man überhaupt nicht weiß, was da gerade gepfiffen wird. Gerade hatte US-Präsident Trump noch seinen scheinbaren Buddy Putin mehr als deutlich kritisiert. Wörtlich, wir bekommen von Putin eine Menge Blödsinn aufgetischt. Da treffen sich jetzt gerade in Kuala Lumpur, der russische Außenminister Lavrov und sein US-amerikanischer Kollege Rubio. Beide sind Gäste des ASEAN-Gipfels. Anna-Lu Beckmann.
Worum es bei dem Treffen zwischen Rubio und Lavrov gehen wird und welche Ergebnisse zu erwarten sind, ist derzeit noch unklar. Die Ausgangslage ist angespannt. Russland hat die Ukraine zuletzt mehrfach massiv angegriffen. Die USA signalisierten ihre Bereitschaft, weitere Ukraine-Hilfen zur Verfügung zu stellen. Für Rubio und Lavrov ist es die zweite persönliche Begegnung. Das erste Mal sprachen sie im Februar in Saudi-Arabien. Damals ging es unter anderem um die Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen. Kurz zuvor war es zu einer Annäherung zwischen Trump und Putin gekommen. Die beiden Außenminister haben seitdem mehrfach miteinander telefoniert.
Und jetzt noch mal eine gute Nachricht für den Klimaschutz. EU-weit war die Solarenergie im Juni zum ersten Mal die größte Energiequelle. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Ein Fünftel, genauer gesagt gut 22% des gesamten Stroms, der in der EU im Juni verbraucht wurde, kam aus Solarenergie. Damit lag sie erstmals vor allen anderen Formen der Stromerzeugung. Zu diesem Schluss kommt der Energie-Thinktank Ember mit Sitz in London. An zweiter Stelle lag die Kernenergie mit einem Anteil von 21,8%, gefolgt von Windenergie mit knapp 16%. Gründe für diesen Solarboom sind: in mindestens 13 der 27 EU-Länder war dieser Juni der Monat mit der höchsten Solarstromerzeugung aller Zeiten. Und die neu installierten Solarkapazitäten zahlten sich offenbar bei heißem und sonnigem Wetter besonders aus. Laut EU-Kommission ist die Solarenergie derzeit die am schnellsten wachsende Energiequelle in Europa, auch dank der Förderprogramme der EU und der einzelnen Mitgliedstaaten. Dazu sinken die Preise für Solarmodule, vor allem aus China, stetig, während die Kosten für fossile Energieträger steigen, auch durch die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.
Fokus Südwest.
Wenn das Hochwasser kommt, dann sieht es in vielen Bundesländern schlecht aus. So die Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe. Baden-Württemberg gehört demnach zu den 4 am meisten gefährdeten Bundesländern. Es werde zu wenig getan, um Haushalte in gefährdeten Regionen zu schützen. Zu diesem Schluss kommt die Umwelthilfe, nachdem sie die Daten der Versicherer und der Bundesanstalt für Gewässerkunde ausgewertet hat. Martin Polanski.
10 Bundesländer haben nach Berechnungen der Deutschen Umwelthilfe ein sehr hohes Risiko für schwere Schäden im Fall eines sogenannten Jahrhunderthochwassers. Besonders groß seien die Gefahren in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Um den Risikograd zu ermitteln, hat die Umwelthilfe die potenziell gefährdeten Flächen und die Zahl der dortigen Wohnadressen zur Grundlage genommen. Nach Einschätzung des Vereins müssen die Länder mehr für naturbasierten Hochwasserschutz machen, etwa durch die Renaturierung von Auen und Flüssen. So könne sich Wasser besser ausbreiten und langsam wieder abfließen. Die Umwelthilfe verweist auf das wachsende Risiko für schwere Hochwasser durch den Klimawandel.
Es gibt aber auch Positivbeispiele, die die Deutsche Umwelthilfe anführt. Zum Beispiel die Kooperation des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Klimaschutz mit den Landesforsten. Ziel: im Staatswald den Wasserrückhalt verbessern, vor allem in Hochwasserentstehungsgebieten. Nun hat man in Rheinland-Pfalz seit 4 Jahren auch sehr präsent, was es heißt, wenn das Hochwasser kommt. Das hat man an der Ahr erlebt. 4 Jahre, nachdem dort alles weggerissen wurde, was für Warnungen nötig wäre, gibt es an den Zuflüssen zur Ahr noch immer kaum Pegelmessstellen. Wie eine SWR-Recherche ergeben hat, sind seitdem nur 2 solcher Messstellen dazugekommen und 5 weitere in Planung. Christian Giese-Kessler.
Es habe einige Zeit gebraucht, um die Positionen zu finden, die wirklich helfen würden, heißt es von Landrätin Cornelia Weigand. Unter anderem ein Geologe der Uni Bonn fordert allerdings deutlich mehr Messstellen. Die insgesamt rund 60 Zuläufe zur Ahr hätten einen großen Anteil am Ausmaß der Flutkatastrophe vor 4 Jahren gehabt. Daher sei es wichtig, dort so viele Daten wie möglich zu sammeln. Die lange Wartezeit auf diese sogenannten Hilfspegel ist heute Abend auch Thema bei Zur Sache Rheinland-Pfalz im SWR-Fernsehen ab 20.05 Uhr.
Die Katastrophe an der Ahr hat nicht nur gezeigt, wie gefährlich solche Hochwasser sind, sondern auch, wie teuer. Vieles hat der Staat übernommen, anderes kommt von Spendern. 4 Jahre nach der Flutkatastrophe steht noch immer Spendengeld zur Verfügung. Das hat eine Recherche des SWR-Regionalbüros Bad Neuenahr Ahrweiler ergeben. Martin Gärtner.
Für die Flutgebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen waren 670 Millionen Euro gespendet worden. Davon liegen noch 92 Millionen bei den Hilfsorganisationen. Das sind fast 14%. Einige der vom SWR befragten 50 Institutionen und Vereine haben das gesamte Geld verteilt. Die anderen teilten mit, dass die Spenden bis 2030 ausbezahlt würden. Noch immer werde Spendengeld benötigt, um Bürgern den Eigenanteil beim Wiederaufbau von 20% zu erstatten, der nicht vom Staat übernommen wird, erklärten beispielsweise die Johanniter. Auch die psychosoziale Betreuung flutbetroffener Menschen werde noch jahrelang mit Spendengeld unterstützt.
Und sonst so?
Die Luca-Kaucher-Schule in Alzey. Kennt kein Mensch. Nicht mal in Alzey. Und das hat seinen guten Grund, wie unsere Reporterin Judith Seitz berichtet.
Ja, es geht um das Elisabeth-Langgässer-Gymnasium in Alzey. Das heißt seit ein paar Tagen auf Google Maps Luca-Kaucher-Schule. Da hat sich wahrscheinlich jemand einen Schülerstreich erlaubt und die Schule einfach umbenannt. Wer Luca Kaucher genau ist, wissen wir nicht. Er war wahrscheinlich mal Schüler an der Schule. Ob er jetzt selber diesen Scherz gemacht hat oder jemand anderes sich seines Namens bedient hat, können wir nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall im Augenblick der offizielle Name der Elisabeth-Langgässer-Schule, also Luca-Kaucher-Schule in Alzey.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD-Audiothek.